Hallo, liebe Remix-HörerInnen. Herzlich willkommen zu unserem heutigen Podcast. Tatsächlich mal ohne neue Gäste, sondern mit alten Freunden. Herzlich willkommen, wer ist alles am Start? Ich bin Saphira.
Adam.
Im Uhrzeigersinn.
Ja, und ich bin der Chris. Ich war schon mal dabei, aber schon ein bisschen länger her.
Stimmt.
Genau.
Wir konnten uns nicht einigen, was der Hashtag der Woche ist. Mein Vorschlag war zweite Naivität, Hashtag der Woche. Und Saphiras Vorschlag war alte Freunde. Da wir das nicht ausdiskutieren konnten, vielleicht kann die Crowd ja einfach mal sagen, was der Hashtag der Woche ist.
Ja, auf jeden Fall. Einfach, weil ich die coole von uns
Kann man nicht so eine Facebook-Abstimmung machen? Da gibt es doch jetzt diese Abstimmungsfunktion.
Es gibt ja die Gruppe, dann werden wir das abstimmen lassen.
Ja.
Und dann
ganz groß.
So werden wir das machen.
Da wir ja immer wieder auch neue ZuhörerInnen haben, habe ich gedacht, sag ich noch mal kurz ein bisschen was zu uns. Also Remix, den Podcast gibt es jetzt schon, wie lange gibt es uns überhaupt? Anderthalb Jahre? Zwei?
Lange.
Tu dein dämliches Phone weg, konzentrier dich hier mal. Ja, wir sind manchmal auch ein bisschen schullehrerhaft. Wäre ich jetzt näher dran, würde ich ihm nicht knuffen, aber geht nicht.
Ihr Liesel Dahls, bitte. Also
bitte
das
ein bisschen freundlicher.
Genau. Ja.
Okay, also ganz kurz, Remix. Ganz kurz nochmal zum Namen, weil auch nicht auf allen Plattformen die ersten Folgen zu hören sind. Deswegen dachte ich, sage ich nochmal zwei Worte, bis wir dann ins Thema wirklich reinkommen. Wir wollen hier einfach Gedankenanstöße geben und Möglichkeiten geben, wie man seinen Glauben leben kann, wie man zu seinem Glauben finden kann, wie man Dinge dekonstruieren, aber auch konstruieren kann, und möchten halt eben ja die Welt öffnen für verschiedene Glaubensmöglichkeiten, so würde ich das sagen. Und eingebettet ist das Ganze in die unsere Gemeinde hier in Düsseldorf, Mosaik Düsseldorf, und wir versuchen halt ja auch ein bisschen von unseren Erfahrungen zu sprechen, davon, wie wir Dinge machen, wie was uns irgendwie auch wichtig ist, und sind darüber im Gespräch. Außerdem hauen wir ganz gerne mal irgendwie sowas rum, so, oh, das sagst du, weil du eine 5 bist, oder ja, ich bin eine 8, ich darf das. Das sind Begriffe, die aus dem Enneagramm kommen. Irgendwann werden wir dazu auch noch eine Folge machen. Fühlt euch nicht ganz so ausgeschlossen, wenn wir zwischendurch mal sowas raushauen. Wir sind hier einfach an unserem Küchentisch hier in unserer Lebensgemeinschaft, die Burg. Also falls es mal um die Burg geht, das ist unsere Lebensgemeinschaft, wo Enzan, ich, Marie und noch ein paar andere wohnen. Und genau, deswegen ist es oft halt eben eher so wie ein Gespräch unter Freunden, und dann vergisst man manchmal, dass andere Leute auch zuhören. Aber fragt auch gerne nach, und wir bemühen uns ein wenig, euch mehr abzuholen.
Ihr seid da herzlich eingeladen, auch wenn ihr nicht hier wohnt und nicht wisst, wie diese Dinge überhaupt aus sind. Diese Insider-Gespräche, wir versuchen so gering wie möglich zu halten.
Genau, also dieses Wochenende hatten wir zum Beispiel sehr spontan drei junge Männer zu Besuch, die wir überhaupt gar nicht kannten, aber die haben einfach mal das Wochenende hier gepennt und dann morgens mit uns gefrühstückt und mussten einfach auch alle unsere Diskussionen und Gespräche ertragen, haben es aber, glaube ich, ziemlich genossen. Hi, ihr drei! Vielleicht Hallo. Hört ihr uns ja jetzt endlich auch. Huhu. Habe ich nämlich sehr versucht, dafür Werbung zu machen. Und ja, wenn ihr mal Bock habt, nach Düsseldorf zu kommen, dann dürft ihr euch sehr nett bei uns bewerben. Wenn ihr freundlich seid, dann könnt ihr mit Sicherheit hier auch mal ein Wochenende verbringen und dann ein bisschen Insider-Gespräche mitbekommen. Sage ich jetzt mal, unabgesprochen mit den anderen. I'm sorry.
Oh, okay.
Okay, das war's an Vorgeplänkel. Hashtag der Woche.
Ja, haben wir ja nicht.
So, ich bin die Lady und ich entscheide, es ist alte Freunde. Oh, wir können auch alte Freundinnen sagen.
Die alte Freunde sind auf jeden Fall neu entdeckt worden. Die waren mal irgendwie nicht mehr so gute Freunde und sind wieder da. Das ist so die Idee, ne? Die zweite Naivität. Oder Jasen, vielleicht kannst du mir erklären, was du damit meintest.
Also die Idee kommt von Paul Ricoeur. Ich hoffe, das ist richtig ausgesprochen. Da geht es um postkritische, also zumindest wird das in der postmodernen Theologie wird das aufgegriffen. Paul Ricoeur war, glaube ich, kein Theologe, sondern Philosoph. Aber,
Literaturwissenschaftler hauptsächlich.
Ja? Ja, das kann auch sein. Ja. Genau. Also ich selber habe ihn während des Studiums so nicht angetroffen, aber gut. Ich habe ihn eigentlich kennengelernt, weil unser Freund, der Thorsten Dietz, so ein Nerd-Geek-Out-Wochenende gemacht hat oder das noch machen will. Und da soll es eben auch um Paul Ricoeur gehen. Und also von ihm kommt eben dieser Begriff zweite Naivität. Und er hat gesagt, dass es so eine Phasen, also dass es unterschiedliche Phasen gibt. Er sagt, es gibt erstmal so diese präkritische Phase, dann gibt es die kritische Phase und es gibt die postkritische Phase. So, und also ich würde das vielleicht mal so in Worte fassen, in meinen eigenen Worten fassen. Wenn man zum Beispiel hat, dass es Kinder gibt, die an den Weihnachtsmann glauben, die lernen, dass es sowas gibt wie einen Weihnachtsmann oder eine Zahnfee, und dann irgendwann kommen sie dann in die kritische Phase, wo sie diese Mythen hinterfragen und dann eben feststellen, es gibt weder Weihnachtsmann noch gibt es die Zahnfee. Dann kann man aber vielleicht auch etwas später zu einer Phase kommen, wo man sagt, okay, das gibt es zwar nicht, es gibt keinen Weihnachtsmann, aber man kann trotzdem etwas mit diesem Narrativ anfangen. Und kann sagen, ja, das ist schon aber gut, das ist nützlich oder so aus welchen Gründen auch immer. Vielleicht sagt man ja, das ist gutes Brauchtum, das ist deutsche Tradition oder was auch immer. So, das wäre jetzt ein Beispiel dafür.
Oder und man benutzt es einfach, um seinen Kindern das Gleiche weiß zu machen. Dafür ist es sehr nützlich.
Ja.
Und weil Verkleiden Spaß macht.
Lagerweise. Ja, aber ich meine, Zahnfee ist vielleicht auch gar nicht so, hat ja meinetwegen eine Funktion, ja. Also Zähne raus. Wenn die Zähne rausfallen, ist es ja für kleine Kinder jetzt auch nicht so angenehm. Er ist ja auch so ein bisschen mit Krise behaftet. Und warum? Also so eine Geschichte, ja. Das kann ja auch was bringen.
Ja, wir haben das immer noch mit der Zahnfee. Ne? Ja. Also Amy ist 10, hat immer noch Milchzähne, ist klar, weiß sie das. Aber sie kriegt ihre... Mittlerweile habe ich jetzt auch bei den letzten Zahn war plötzlich 10 Euro. Ich wusste nicht, wieso.
Ja.
Da früher war es ein bisschen weniger, aber das kriegt sie dann unter ihren Kaufkisten und die macht die ganze Spaß mit. Ne? Genau. Das ist für sie immer noch ein Thema. Ja, also die Idee, also wahrscheinlich durch dem Beispiel ist ein bisschen eingeschränkt. Ne? Das ist nicht nur das, was du jetzt hier damit meinst, oder?
Nein, ich glaube, ich wollte jetzt erstmal die drei Phasen bei Paul Ricoeur. Die letzte Phase, also diese zweite Naivität, die nennt er auch gewollte Naivität. Also das heißt, das ist kein Rückschritt, wenn man das so will, in die erste Phase, wo man sagt, ich weigere mich, kritisch zu denken. Das ist nämlich nicht möglich. Wenn man einmal kritisch gedacht hat, dann ist es nicht möglich, dieses kritische Denken wieder zu verlernen im Prinzip. Sondern man kann dann in einem bewussten Entschluss sich dafür entscheiden, ich möchte zu einer gewissen Naivität kommen, die aber die kritische Phase vorher umarmt. Die das also nicht negiert, sondern die das umarmt und bestimmte Erkenntnisse daraus fruchtbar macht.
Genau, und das ist deswegen meinte ich, diese bestimmte Erkenntnis in dem Fall von den Zahnfee war nur, ja, okay, das ist eine nette Tradition, die auch einen Wert hat. Ne? In einem spirituellen Gespräch kann die zweite Naivität auch ein bisschen noch eine stärkere, weitere Dimension auch haben, die nicht nur, okay, nette Gedanken, sondern tatsächlich auch zu einer Art neue spirituelle Erfahrung mit den Themen auch bedeutet. Ne?
Ich meine, es geht ja bei Ricoeur jetzt speziell auch ein bisschen darum, wie kann man Texte produktiv machen. Und das ist halt, genau, also man kann sie natürlich dann wegschmeißen und sagen, gut, wir reflektieren die jetzt kritisch historisch, können das alles nicht für wahr befinden und die Texte verlieren damit ihren Wert oder auch ihre Möglichkeit, produktiv für uns zu sein. Und indem wir halt einfach in einem Modus, als ob diese, sag ich mal, kritischen Anfragen irgendwie ausklammern, können wir halt dann solche Erzählungen eben auch wieder fruchtbar machen. Also ich glaube, das ist halt der Gedanke, genau, der hinter dieser Literaturtheorie.
Ja, und das, ich denke, den Gedanken greifen wir auf, weil ich glaube, dass in gewissem Grad, das ist auch das, was wir jetzt auch erleben in der aktuellen Serie über Mosaik. Wir arbeiten auch mit der Bibel und versuchen, bestimmte Texte auch neu zu interpretieren, neu auszulegen. Und dann, wie du jetzt schon sagst, für einen oder andere wieder nutzbar zu machen. Ja. Ne? Also das ist definitiv einer der Aspekte davon.
Ich habe eine Frage. Wollen wir jetzt mehr über die dritte Phase sprechen oder über die zweite Phase? Weil ich habe gerade gedacht, eigentlich, um wirklich zu dieser zweiten Naivität zu kommen, braucht es eigentlich relativ viel. Und das scheint mir irgendwie die zweite Phase zu sein. Und ich habe das Gefühl, da müssen gewisse Prozesse einfach passiert sein, um überhaupt dahin kommen zu können.
Guter Punkt. Wie kommt das dahin? Wie ist der Prozess dahin?
Ja. Und ich denke, also zum Beispiel etwas, was mir gerade so ganz stark in den Kopf gekommen ist, es muss Heilung passiert sein. So, also ich glaube halt eben, dass die zweite Phase wahrscheinlich eine sehr, sehr unterschiedliche Phase irgendwie ist, weil sie wahrscheinlich erstmal, wollen wir mal die Geschichte, diese Berggeschichte erzählen, weil ich die irgendwie sehr hilfreich fand?
Ja, also das war so ein Gedanken von Rob Bell, die er immer wieder benutzt, die auch sehr, sehr gut auch zu diesen ganzen Gedanken auch passt. Ne? Also das war, ich kann es nicht genauso wiedergeben, wie er das auch geschrieben hat, aber es ist so im Prinzip, da ist ihr Mann, der kennt einen Berg, kennt einen Fluss und für ihn ist alles klar, die Welt ist in Ordnung, ein Berg ist ein Berg, ein Fluss ist ein Fluss. Dann reist er um die Welt, sieht er andere Berge, andere Flüsse, sieht andere Wirklichkeiten, Meere und so weiter und dann kommt er zurück und auf einmal schaut er auf die gleiche Berg, auf die gleiche Fluss und auf einmal ist es für ihn, der Berg ist kein Berg mehr und der Fluss ist kein Fluss mehr. Und dann reist er wieder und kommt er zurück und dann auf einmal ist für ihn wieder der Berg ein Berg und der Fluss ein Fluss.
Genau, also also ich muss das alles nochmal so ein bisschen von vorne aufdröseln, weil ich glaube, dann kommt man da irgendwie besser rein. Also für mich ist der erste Punkt dieses, es muss einen Grund geben, um überhaupt aufzubrechen. Es muss einen Grund geben, das Vertraute zu verlassen. Es muss einen Grund geben, seinen Berg und seinen Fluss zu verlassen.
Ja.
Und ich glaube, da gibt es ganz unterschiedliche Gründe für und auch Ansätze. Ich meine, das können schlimme Erlebnisse sein, das können Leid sein. Aber ich würde das gar nicht so negativ sein. Es kann auch einfach Inspiration sein, es kann auch eine Sehnsucht sein im positiven Sinne. Erlebnisse, die einen auch was anderes kennenlernen lassen wollen, oder?
Ein hinauswachsen irgendwie auch, ne?
Ja. Genau, drüber hinaus. Absolut. Also ich glaube, natürlich kann halt eben Leiter auch der Anschluss sein, aber ich würde das gerne auch ein bisschen positiver sein, dass man von Leuten, von Erzählungen, von was auch immer gezogen wird. Das finde ich eine ganz gute Idee. Und dann ist halt eben, finde ich, die Reise einfach auch ein unglaublich wichtiger Prozess. So, weil wenn man sich auf eine Reise macht, wenn man egal aus welchen Gründen seinen Berg und seinen Fluss irgendwie verlassen muss, dann passiert ja auch etwas mit einem. Es fängt vielleicht an mit Heimweh, vielleicht damit, dass man erstmal alles, was man irgendwie trifft, mit seinem Berg und seinem Fluss vergleicht. Mhm. Und dass man dann nach und nach vielleicht einfach Neues entdeckt. So, ja. Und sich halt eben öffnet. Und wenn es vielleicht sogar eine schlechte Erfahrung war, warum man seinen Fluss und seinen Berg verlassen hat, dann braucht man vielleicht andere Berge und andere Flüsse, die einem irgendwie auch in den Prozess der Heilung reinbringen. Also ja. Für mich ist das halt eben das wirklich ein sehr umfassendes Ding. Ich finde, man kann überhaupt gar nicht über die zweite Naivität reden, wenn man halt eben nicht auch schaut, was ist der Prozess, der da, der da irgendwie so auch vonnöten ist, um halt eben sich auch so ein bisschen darauf einlassen zu können, wieder zu seinem Berg und zu seinem Fluss, ich nenne das jetzt mal so, zurückzukommen.
Ja.
Weil sonst fühlt es sich, also als wir angefangen haben, über das Gespräch zu reden, fühlt es sich für mich irgendwie unangenehm an, so wie, als müsste ich andere Sachen wieder ausgraben. Aber darum geht es ja gar nicht, sondern es ist ja eigentlich ein recht natürlicher oder kann ein sehr natürlicher Prozess sein.
Hm. Ja, sehr gut ausgedrückt, Safira.
Also ich lese euch mal einen Bibeltext vor. 1. Korinther 13 in Vers 11. Da sagt Paulus, da ich ein Kind war, da redete ich wie ein Kind und ich war klug wie ein Kind und hatte kindische Anschläge. Oh Mann, die Lutherbibel ist unglaublich. Kindische Anschläge, was auch immer er damit meint. Da ich aber ein Mann ward, tat ich ab, was kindisch war. Und da geht es im Kontext dann auch später um Gottes Erkenntnis.
Und dann sagt Jesus, wenn ihr nicht werdet wie die Kinder.
Das ist der Punkt.
Das ist aber eben genau dieser Move im Prinzip. Ja,
genau.
Ja. Nur, die Leute sind eben auch keine Kinder mehr. Also es geht natürlich dann schon um diesen Als-Ob-Modus. Ne? Also es geht dann schon um ein bewusstes Kind werden, was man aber dann eigentlich auch nicht mehr werden kann. Also ja. Man kann halt nicht zurück.
Ja,
also mein Punkt war vorher noch. Ja,
stimmt. In dem Sinn, du hast das historisch gesehen, man kann jetzt die Uhr nicht zurückdrehen.
Ja.
Ja? Genau. Aber man kann bestimmte kindliche Eigenschaften auch neu entdecken.
Also mein Punkt war erstmal, deswegen, ich glaube, wir kommen später nochmal zu dieser dritten Phase. Aber für mich wäre an dem Punkt erstmal festzuhalten, wenn man diese Kind-Metapher nimmt, dann ist bestimmt eine bestimmte Entwicklung hin zu einer kritischen Phase völlig neutral, weil es zum Leben dazugehört. Ja, das und dann würde ich behaupten, es gehört möglicherweise auch zum geistlichen Leben gehört es dazu. Eine spirituelle Entwicklung, da sind, ich benutze jetzt mal das Wort, Enttäuschungen vorprogrammiert. Und Enttäuschung in dem Sinn, sich einer Täuschung entledigen oder entledigt werden. Ich glaube, das gehört dazu. Das ist etwas
sehr guter Punkt.
Neutrales. Ne? Das ist, ich glaube, dass also gerade auch so dieser Emerging Church Bewegung wurde teils, denke ich, auch zu Recht vorgeworfen, dass das wütende junge Rebellen sind. Und ja, da mag was dran sein. Also auch, dass da vielleicht Verletzung eine Rolle gespielt hat und dass man sich da von bestimmten engen Glaubenstraditionen freigeschwommen hat. Das mag sein. Also generell so dieser Impuls, dass man sich aus engen Glaubensgruppen, Kirchen oder auch Denkgebäuden hinaus entwickeln will, das ist, glaube ich, ein Punkt. Aber auf der anderen Seite ist es, glaube ich, auch eine neutrale Sache, die passieren kann, ohne dass da viel Bitterkeit im Spiel ist.
Ja, ich meine, eine Enttäuschung hat mit Sicherheit irgendwie auch was Verletzendes, aber es hat auch irgendwie was Befreiendes. Wenn ich einfach merke, dass ich von irgendwas getäuscht werde, so dann, also ich meine, gerade im spirituellen Bereich ist es ja sehr oft so, dass man vielleicht die Erfahrung macht, dass Dinge für jemanden nicht persönlich nicht funktionieren. So, und dann kann es sein, dass man unter den Druck kommt, den Fehler bei sich zu suchen. Aber wenn man dann irgendwie die Erfahrung macht, okay, die Erwartung, dass Dinge genau auf einem Weg so funktionieren müssen, ist eine Täuschung. Und diese Täuschung abzulegen, ist ja dann auch ein sehr befreiender Prozess. Um das mal
absolut
ein bisschen positiv nochmal auszudrücken.
Und der eben auch viel Kreativität wieder freisetzt. Ne? Also ich würde jetzt zum Beispiel bei der Emerging Church Bewegung auch sagen, dass es halt eine total konstruktive Bewegung war, ne? Die eigentlich ja auch sich weiter irgendwie um Glauben bemüht und irgendwie so ja auch Neues schafft. Also es ist eigentlich im Prinzip schon wieder ein bisschen Richtung
zweiter Naivität, genau, in gewissen Grad. Ne?
Genau, also sich damit wieder auseinanderzusetzen und eben nicht zu sagen, hey, ja, dann fuck, scheiße ich halt auf Gott.
Ja.
Interessiert mich halt auch gar nicht mehr und ist für mich auch nicht relevant.
So. Wahrscheinlich ist genau die Prozesse, die im Hintergrund stattgefunden hat, auch für die Menschen, die da vielleicht Vorreiter waren und so weiter, die sehen wir nicht immer. Aber es ist vielleicht genauso ein Prozess, wie Safira vorhin auch ausgedrückt hat, auch wie wir auch drüber geredet haben, mit dem Berg ist nicht ein Berg. Ne? Also ich war da und dann ist alles scheiße und dann ist es alles nicht gut und dann setzt du dich mit den ganzen Sachen auseinander und irgendwo mal kommen in den Punkt, wo ich sage, warte mal, das irgendwas ist auch trotzdem wichtig da. So genauso wichtig, dass ich mich mit dem Thema Gemeinde auch auseinandersetze und dann kommt so ein Emergent auch Bewegung, schon aus der Sicht nach, nee, ich will nicht alles, es ist nicht alles schlecht, es ist nicht nur alles blöd und alles manipulativ und alles schlecht, was da passiert, sondern es gibt einige Dinge, die ich gerne, die ich brauche, die wichtig sind und und da kommen wir wieder zu den Gedanken. Ja.
Ich spiele einmal des Teufels Advokat. Angenommen, ich wäre jetzt ein bibeltreuer Christ, würde mich selber konservativ nennen oder sogar auch nur ein evangelikaler Christ. Und ich würde dann in diese Remix-Folge reinhören und würde dann hören, okay, es gibt prärational und dann gibt es die kritische Phase und dann gibt es die zweite Naivität. Heißt es dann, dass die Evangelikalen, dass die dann die prärationalen sind, diejenigen, die also das mit der Vernunft nicht so ganz hinkriegen und denen so ein bisschen kritisches Denken mal ganz gut tun würde. Bis sie dann irgendwann zu den Emergenten kommen, die haben es dann gerafft, die sind nämlich dann schon auf Stufe 3.
Genau, was sagt sagen ihr dazu? Wir mal so, das war ja schon ein Fehler, das über ein System zu erklären, tatsächlich. Ich würde das gar nicht auf diesem Maßstab tatsächlich sehen. Ich finde das ganz gefährlich, weil man geht von einer homogenen Masse aus und das ist, glaube ich, ein Fehler. Sowohl in der evangelikalen Welt als auch in der emergenten Szene oder wo auch immer. Wenn man da halt eben, ich glaube, dass dieser Prozess mit Sicherheit auch in Gemeinschaften passiert, aber doch eher was Individuelles ist und ich das ganz schwierig finde, wenn man das auf dieses Level zieht. Ja. Und ich denke halt eben, ich will es auch nicht immer so negativ sehen. Ne? Was ist einfach, wenn man seinen Berg einfach schon 1000 Mal beklettert hat, in seinem Fluss schon 50.000 Mal geschwommen ist und irgendwie eine Sehnsucht entwickelt, einen höheren, einen neueren, einen anderen Berg zu besteigen, einfach sich zu erweitern, wenn man wirklich inspiriert und gelockt wird von anderen Dingen. So, ne?
Ja, Safira, was ist mit dir los? Du bist so konstruktiv heute.
Ey, was soll das heißen? Ja, sonst wäre ich das sonst nicht.
Das ist wirklich schön. Mein Herz geht auf, weil wenn ich das höre, weil das ist genau das. Also andere müssen nicht verlieren, damit wir was gewinnen. Es muss nicht Win-Lose-Situation sein.
Nee, gar nicht.
Es kann so durchaus so einfach aus dieser Sehnsucht geboren sein, hey, ich brauche was anderes. Ich brauche einen anderen Ansatz. Ich brauche ich bin neugierig auf was anderes. Oder es kann positiv sein. Und für mich würde ich genau so sehen, also ich würde dann deine Frage ja mit Nein beantworten. Na, ich glaube schon, dass es Menschen innerhalb der evangelikalen Bewegung gibt, die nicht homogen ist, die jetzt genau so eine konstruktive, dekonstruktive Phase und dann wieder Neuentdeckenphasen auch erleben. Das würde ich gar nicht so auf die Emergenten oder andere einschränken. Das ist ein ganz natürlicher Entwicklungsprozess, glaube ich, die Menschen machen.
Ich würde da gerne noch mal eine Kritik einwerfen, und zwar, die ich einfach generell zu solchen progressiven Denken habe, weil ich einfach da würde ich gerne mal drüber diskutieren. Inwieweit kann man das wirklich als Phasen nehmen, die man halt so durchläuft, also quasi als Weiterentwicklung? Also ich erlebe das bisher eher dann eben auch so ein bisschen als Momente, die man immer wieder erlebt. Also man kommt immer mal wieder an seinem eigenen Berg vorbei und klettert dann hoch und dann will man mal wieder weg oder dann passieren wieder Lebensereignisse, die einen einfach so da eher von wegtreiben und dann hat man mal wieder Phasen, wo man Sachen dekonstruiert. Ich habe oft dann aber auch wieder ein Stück einen Weg zurückgefunden und so, habe mal Zeit lang gar nicht mehr Bibel gelesen, habe ich es dann wieder gemacht und im Moment finde ich Bibel wieder scheiße. Also, es gibt halt immer so verschiedene Phasen, denke ich. Also so habe ich das bisher halt eher erlebt. Also eigentlich das Ganze als so ein bisschen spiralförmigen Kreislauf, der sich schon irgendwie irgendwo hin bewegt, ne, aber doch auch immer wieder ähnliche Punkte abfährt. Und
ja, also ich meine, das ist ja tatsächlich auch, wie Charakterentwicklung halt eben funktioniert. Es passiert halt eben genau in den Spiralen, in einer Spirale, die bestenfalls nach oben geht. Wenn man in einer Entwicklung ist, dann ist man in einer Spirale. Wenn man nicht in der Entwicklung ist, ist man in einem Kreis. Aber man kommt immer wieder an den gleichen Themen vorbei. Ja. Egal, wie oft man die bearbeitet hat, es gibt einfach Lebensthemen, da kommt man immer wieder auf einem neuen Level vorbei. Wenn man sich nicht weiterentwickelt, ist es halt immer das gleiche Level. Ja. Und ich glaube halt eben.
Ein gutes Bild, ja.
Ja, ne? Ja. Und ich glaube halt eben, dass man, dass wir vielleicht auch ein bisschen mehr erklären müssen, was Fluss und Berg denn auch sein können und was es vielleicht einfach auch nicht ist. So, ja, ne?
Da wollte ich
nicht
drauf
alles
hinaus,
ist halt Fluss und Berg. Und genau. Dann ist das vielleicht nochmal ein bisschen klarer.
Ja. Ich glaube, eine Herausforderung, die wir auch als Gemeinschaft bei Mosaik haben, ist, dass die Berge für uns unterschiedlich sind. Ja, und wenn, also zum Beispiel Remix ist, sag ich mal so, der Theologieberg. Da wird ganz viel über den Berg Theologie geredet, ja, und dann über bestimmte Glaubensdogmen, die für manche früher Sinn gemacht haben, heute nicht mehr, dann aber vielleicht wieder doch oder dann wieder anders. Und ich glaube, dass es aber für manche ganz andere Dinge sind. Ja, was ist zum Beispiel mit ein begeistertes Leben führen, Begeisterung im Leben haben, für was auch immer, ne, sich für Dinge begeistern können? Was ist mit fähig sein, Intimität und Freundschaften zu leben? Was ist mit dem Berg? Das können so unterschiedliche Dinge sein. Das können auch ganz banale Dinge sein, wie, sag ich mal, Gewichtszunahme oder so. Ne? Also körperliche Fitness. Ne? Leute, die mit dem Rauchen aufhören oder keine Ahnung. Ich glaube, dass das einfach ganz, ganz breit sein kann.
Oder wieder anfangen. Ha!
Ja, also ich verstehe, was willst du damit sagen? Ja, sonst so, dass wir diese konstruktive und dekonstruktive Gedanken nicht nur auf Theologie.
Ich glaube, das Problem ist, wenn man so tut, als ob die Theologie der einzige Berg ist, der bestiegen wird oder wo man anfängt, Fragen zu stellen. Ne? Mhm. Sondern ich glaube, dass das einfach ganz andere Lebensthemen sein können. Und ich glaube, die Herausforderung bei Mosaik ist zum Teil, dass es da auch Leute gibt, die sagen, ich habe Berge in meinem Leben, wo ich eben eine kritische Phase durchlaufe oder wo ich gerne meine zweite Naivität wiederfinden würde oder überhaupt mal finden würde. Ja, dass man so Lebensthemen hat, aber das ist dummerweise überhaupt gar nicht Theologie. Ja, das ist für mich der Punkt, okay, ja. Okay. So, und dann sage ich, okay, was? Also ist ja auch längst nicht so, dass jeder bei Mosaik jetzt zum Beispiel diesen Podcast hört, was ich völlig nachvollziehbar finde. Ich denke aber trotzdem, dass es, dass diese Idee von zweiter Naivität, dass man da etwas von lernen kann, und zwar nicht nur für seinen Umgang mit Theologie, sondern auch für alle möglichen anderen Lebensthemen. So, das wäre mein Plädoyer.
Ja, und damit auch ein Plädoyer dafür, dass dieser Prozess ein natürlicher Prozess ist. Ne? Die beschränkt sich nicht nur auf theologische Ansichten, sondern auf überhaupt auch Lebensumstände, auch allgemein. Nichtsdestotrotz würde ich gerne auch, weil auch wenn wir nicht nur auf Theologie auch angeht, dadurch, dass Remix auch sehr viel mit theologischen Themen auseinandersetzt und sehr viel Fragen und Hinterfragen und auch dieses Gespräch bei Mosaik immer wieder zu Fragen aufwerfen, ist wirklich das, gibt es da die Notwendigkeit oder ist das ein überhaupt auch möglich, einmal, dass man bestimmte Erfahrungen durchgemacht hat in seiner theologischen Sichtweise, dass man trotzdem eine zweite Naivität, eine neue Entdeckung auffindet. Ich glaube, Chris, du hast auch ein bisschen davon im Vorfeld auch erzählt, das ist schon schwierig, wenn Lebensumstände kommen und Dinge dekonstruieren. Gar nicht durch die Remix oder den Podcast, einfach mal das, was man erlebt, dekonstruiert bestimmte Gottesvorstellungen.
Genau, einfach Erfahrungen, die man macht.
Ja. Ja, gib mir ein Beispiel, also einfach mal so, damit man auch in diesen Gespräch reinsteigen kann.
Ja, das hängt natürlich immer stark mit dem Startpunkt ab, ne? Also wo kommt man her, ne? Also was ist im Prinzip, was dann dekonstruiert wird? Und ich glaube, wenn man, also wir hatten heute ja das Thema bei Mosaik Vertrauen in Gott, so.
Ja.
Und da kann das natürlich schon sein, dass man einfach persönliche Erfahrungen hat, also im Leben, also wie Krankheit oder Tod oder so, die dann sehr plötzlich eintreten, wo dann einfach so ein Grundvertrauen in Gott und sehr, sehr ins Wanken gerät, ne? Und man einfach doch dann irgendwie da auch nicht wirklich hin zurück kann. Also man muss natürlich dann irgendwie das anders und neu denken. Also da habe ich auf jeden Fall selber auch so Erfahrungen gemacht und bin sicherlich gerade auch in so einer Phase, wo ich da hänge. Also wo ich eigentlich nicht so einen Schritt in so eine zweite Naivität irgendwie wage und wo mir auch gerade der Begriff da irgendwie auch schwerfällt zu akzeptieren, weil eigentlich möchte ich nicht naiv werden.
Ja, sonst hätte man die erste Naivität nicht verlassen. Ne?
Also nee, ich will auch nicht nochmal so enttäuscht werden. Ja, ne? Das ist halt dann auch so die Angst, die man hat. Ne? Man ist dann mit einem gewissen Bild aufgewachsen, hey, mit Gott geht es irgendwie einen guten Weg und dann macht man die Erfahrung, oh, nee, gar nicht so, überhaupt nicht, muss gar nicht so sein. Und dann möchte man eigentlich auch nicht nochmal so ein blindes Vertrauen in ein Gottesbild vorschießen. Ne? Sondern,
ja.
Also ich würde halt eben sagen, man muss halt eben sagen, der Berg ist halt eben auch kein Müllhaufen. Und der Fluss ist irgendwie auch keine Kloake. So, ne? Also das finde ich irgendwie auch nochmal wichtig zu betonen. Es gibt halt eben Dinge, die sind halt eben nicht cool, die sind einfach nicht gut und da gibt es auch keinen Grund, dahin zurückzugehen und sich die schön zu reden. So, ne? Also das finde ich, sollte man ganz dringend einfach auch unterscheiden. Es gibt sehr viele Dinge, da möchte ich nie wieder hin zurück und es gibt sehr viele auch Konstellationen und auch Menschen, die ich nicht mehr in meiner Umgebung haben möchte. Ja. So, und das ist einfach, wo ich denke, das ist halt nicht der Berg, das ist nicht der Fluss. So,
genau,
ne?
Und auf jeden Fall nicht der, den man wieder entdeckt. Vielleicht ist der, den man verlassen hat, na, das war tatsächlich, ich würde gar nicht so behaupten, das ist was, was man vorher als Berg gesehen hat, als Fluss gesehen hat, als Lebensumfeld gesehen hat, am Endeffekt in vielerlei Hinsicht eine Müllheide war. Verstehst du, was ich meine? Und da will man auf keinen Fall wieder zurück hin. Aber die Frage, nichtsdestotrotz, ist wann man ein Stück weit, deswegen mache ich zurück, ist immer falsch, weil wann der Fluss wieder ein Fluss ist, ist auf jeden Fall nicht der gleiche Fluss. Wann ein Berg wieder ein Berg ist, ist auf jeden Fall nicht der gleiche Berg. Das ist also von der Perspektive her, weil man verlässt auf jeden Fall Dinge nicht von ungefähr. Na, also bestimmte Vorstellungen, die man hatte, die man da verlassen hat, die hat man nicht verlassen aus Jux und Tollerei, sondern es ist einfach, weil es definitiv irgendwas da war in diesem Prozess, der einen sehr behindert hat in irgendeiner Weise und dass es einen notwendig war, sie zu verlassen. Und da will man nicht wieder zurück, sondern die Frage ist, jetzt nehmen wir diese Gottvertrauen als Beispiel, ne, die ich auch heute habe ich bei Mosaik auch drüber geredet. Und das ist mit Sicherheit schwierig, wenn man jetzt da merkt, okay, ich habe Gott vertraut, ich habe vertraut, dass Gott die Dinge unter Kontrolle hat. Ich habe vertraut, dass Gott das macht, was er genau. Also wenn ich bloß bete und wirklich fest genug glaube, wird passieren. Ja? So, diese theologische Konstrukt daraus, Wunder und alles drin und alles. Und dann gehst du durch eine Dekonstruktion, die möglicherweise gar nicht theologisch getrieben war, so nochmal wie Jasons auch sagt.
Wo Theologie am Leben eher gescheitert ist.
Genau, also einfach gescheitert durch eine bestimmte Erfahrung, die man gemacht hat. Und warte mal, ich habe mich so sehr darauf verlassen und jetzt plötzlich fühle ich mich hier total allein gelassen und total enttäuscht von Gott, ne, von dieser Vorstellung. Und diese Enttäuschung, diese Vorstellung, diese Verletzung, die kann man nicht einfach mal so erzwingen und sagen, okay, jetzt will ich eine zweite Naivität. Nein, weil das ist das, was du gesagt hast, der Mann Frank. Es ist für alle von uns unterschiedlich. Was kann man in einen weiteren Schritt, in eine weitere Spirale hinbringen? Das ist für uns alle unterschiedlich. Für den, der wirklich so eine tiefgreifende Enttäuschung erlebt hat, wo Gott da einfach nicht da war, wo er sein sollte und er sein müsste. Ich glaube, das ist nicht einfach, diese zweite Naivität überhaupt auch zu finden. Da muss was passieren, was ganz, vielleicht ganz entscheidend ist, das Herz wieder öffnet für diese Möglichkeit.
Ne? Genau, aber das ist halt eben genau der Punkt. Weil was verändert sich denn in der zweiten Phase in der Reise? Ich verändere mich. Definitiv, der Berg verändert sich nicht, der Fluss verändert sich auch nicht. Ja. Das heißt, ich verändere mich, meine Skills verändern sich, mein Umgang mit dem Fluss und dem Berg. Ja. Das heißt, der Berg und der Fluss muss an sich etwas sein, was Gutes ist. Ja, das heißt, wir können nur zu Dingen zurückfinden, die halt eben an sich wirklich etwas Gutes mit sich bringen können. Ja. Und nicht etwas, das an sich schon zerstörerisch ist, weil dann ist es keine zweite Naivität. Das heißt, ne, im Endeffekt geht es ja darum, dass wir manchmal gute Sachen hinter uns lassen müssen, weil wir uns verändern müssen, weil wir andere Dinge entdecken müssen, weil wir mehr darüber lernen müssen, wie man einen Berg besteigt, weil wir vielleicht noch mehr als nur schwimmen lernen müssen, zum Beispiel surfen oder so, weil wir einfach uns selber verändern müssen, um das, was der Berg und der Fluss mit sich bringt, auch wirklich wieder wertschätzen zu können.
Eine Sache, eine Sache, die man über die zweite Naivität sagen kann, ist, dass man einen komplexeren Blick auf die Realität bekommt. Ja, also das heißt, ja, man kann ein größeres Bild sehen. Das ist eben auch das, was Kinder an der Entwicklung durchmachen. Ja, dass sie die Zusammenhänge viel, viel komplexer wahrnehmen können. Und wenn ein Kind am Anfang denkt, ja, der Papa, der kann alles und der kann mich vor allem beschützen oder so, und dann merkt man irgendwann, okay, dem ist nicht so, dann kommt man aber vielleicht als Kind irgendwann auch an eine Phase, wo man das Leben seiner Eltern in einem viel, viel größeren Zusammenhang sehen kann und dann vielleicht sagen kann, okay, der Vater hat in dem Kontext, in der Lebenssituation, die er gehabt hat, das getan, was ging. Mhm. Und da einen anderen Wert finden können. So, und das heißt nicht, dass man wieder zurückgeht. Ja. Ne, man geht nicht wieder zurück und sagt, okay, weil das ist so, wenn man einmal gelernt hat zu sehen, kann man das Sehen nicht wieder verlernen. Das funktioniert nicht. Ja? Wenn man einmal geschmeckt hat, kann man nicht wieder rückgängig das.
Ja. Aber dem Beispiel von den anderen Blick da drauf, und auch glaubt, das geht in gleicher Linie und das, was Safira gesagt hat, das habe ich selber erlebt mit meinen Kindern und mindestens mit einem davon, der Toni, mein mittlerer Sohn. Ich habe schon einen Moment gehabt, wo ich festgestellt habe, dass er auf einmal eine neue Bewunderung für mich gewonnen hat. Das war interessant. Ne? Als sie klein waren, war ich der Große, der Papa, der, ne, der alles da, die Sicherheit da geschaffen hat und alles. Und dann gab es eine Phase, wo es nicht mehr so intensiv war. Also es gab nie so die Phase, wo ich total der Doofe war, aber es war trotzdem eine Phase, wo es nicht mehr so toll war, alles, was Papa sagt und so weiter. Ne? Widersprechen und so weiter. Und ne? Ganz normaler, natürlicher Entwicklungsprozess. Aber dann plötzlich merkte ich, auch gerade auch in der Abitur, war für ihn plötzlich neu, wie er bemerkt hat, woher ich komme, in was für einen kulturellen Kontext ich aufgewachsen bin als Brasilianer und was für Chancen ich überhaupt auch im Leben hatte, dass ich dann hier in Deutschland gekommen bin und hier studiert habe und hier einen Job gefunden habe, dass das für ihn plötzlich, wow, der Papa hat echt was geleistet, was vorher nicht so der Blick da war. Ich war immer derselbe mit meiner Biografie, aber sein Blick auf meine Biografie ändert sich, variiert sich schon so sehr und ist immer noch in dem Prozess. Ne? Also ich immer noch, und es ist mit Sicherheit differenziert, sein Blick heute. Es ist nicht so, oh, der Papa, der Held, sondern ja, der Papa mit Stärke und Schwäche. Ne? In meinem Fall, also von daher, ich glaube, in unserem Gang mit Gott ist es auch so, der ist da, der ist der, wer der ist, aber wir ändern immer wieder unseren Blick durch unsere Erfahrung, durch unsere Lebensphase und ja, und das ist ein natürlicher Prozess.
Eine Sache vielleicht noch, die ich bei Richard Rohr gelesen habe, für ihn ist diese zweite Naivität auch ein ganz wichtiger Begriff. Er sagt, dass diese zweite Naivität auch ein Zurück, also in Anführungszeichen Zurück, zu einer Simplizität, also zu einer Einfachheit ist. Und das heißt, dass, also für ihn, dass er zum Beispiel Wut überwinden möchte oder diesen Drang, andere auszugrenzen oder ignorant zu sein. Und für ihn hat das deswegen also etwas mit Reife zu tun. Und das
Reife.
Ja, insofern glaube ich, als dass man auch in der Lage ist, verschiedene Gegensätze in Spannung zu halten oder zuzulassen. Und das, finde ich, ist schon auch ein Ansatz, wo ich mitgehen kann und mit dem ich, also wo ich was Gewinnendes für mich rausziehen kann.
Also ich sehe da einen wesentlichen Punkt, das hatte Safira vorhin noch erwähnt, nämlich Heilung. Also ich glaube halt, dass man eigentlich so einen Schritt erst gehen kann, wenn auch eine gewisse Heilung irgendwie eingetreten ist, so, weil man dann eigentlich auch erst den Abstand zu seinen Fragen gewinnt. Also solange man dies als ob gar nicht herstellen kann, ich meine, darum geht es ja, man muss ja gewisse Fragen auch sein lassen. Die man dann, wo man konkret sagt, ja gut, die muss ich mir jetzt so nicht unbedingt beantworten. Genau. Also ich akzeptiere halt jetzt die und die Dinge, weil ich das trotzdem produktiv machen kann für mich in meinem Glaubensleben. Und an dem Punkt muss man natürlich erstmal kommen, dass man das wirklich leisten kann. Und das habe ich zum Beispiel in manchen Fragen nicht. Also da bin ich noch nicht so an dem Punkt, dass ich leisten kann, um zu sagen, ja gut, es ist mir jetzt egal.
Ja, ja, ich... Und das ist ein natürlicher Prozess.
Ne? Du hast also ein super Beispiel mit dieser Vater-Sohn-Beziehung halt irgendwie auch gebracht, ne? Weil da habe ich das auf meinem Vater auch so durchlebt. Das war halt ein sehr langer Prozess. Wir hatten eine lange Phase, wo wir uns sehr gestritten haben, wo man sich irgendwie auch beweisen musste irgendwie und gegen den eigenen Vater und seinen eigenen Intellekt halt auch entwickeln. Und dann später, so als Erwachsener ist, hat man dann wieder zusammengefunden. Ne? Und dann hat man eben auch seine Eltern mit den Fehlern annehmen können und so. Aber das hat eben in einen gewissen Heilungsprozess schon vorausgesetzt irgendwie mit so Themen, ne? Wo man dann irgendwie auch loslassen konnte und wo die Themen dann einfach auch nicht mehr so wichtig waren.
Ja, der Blick verändert sich.
Aber ich finde, dass man manche Dinge auch einfach verstehen kann und trotzdem Kacke finden kann. So, und ich finde, dass man auch wirklich, also das, was halt eben dabei passieren kann, und deswegen will ich auch nochmal darauf hinweisen, dass man sehr vorsichtig sein muss, was man sich selber, was man selber glaubt, was ein Berg ist.
Ja.
So, weil es gibt einfach Dinge, also, zum Beispiel, etwas, wofür ich ja total stehe, ist, Familie finde ich super wichtig, keine Frage, so, ne? Aber Familie kann auch einfach mal scheiße sein, also richtig verletzend. Mhm. Und es kann einfach sein, dass die natürliche Familie überhaupt kein Berg ist. Und dass es total wichtig ist, halt eben dahin nicht zurückzukehren und sich ganz klar davon abzugrenzen.
Oh,
und
dass
das halt eben der wichtige Punkt ist. Ja. Und dann kann halt eben genau das Entdecken von anderen Bergen, von Menschen, die neue Familie sein können, halt eben das Zurückkehren zu einem Berg sein. Es muss nicht, also ne, man kann trotzdem Familie erleben und man kann trotzdem Familie wieder als wichtig erleben, ohne dass man halt eben zu seiner eigenen Familie zum Beispiel zurückkommen muss. Und ich denke,
altes System, ne?
Genau. Und
gewollte
das, denke ich,
Naivität halt wäre aus meiner Sicht da eben nicht. Ich vergebe jetzt irgendwelchen Leuten, mit denen ich einen gesunden Abstand halten sollte, sondern zweite Naivität wäre, ich lasse mich, obwohl ich weiß, wie scheiße Familie und Beziehung und was weiß ich alles sein kann, und trotzdem lasse ich mich wieder auf Menschen ein. Das sind vielleicht andere Menschen, ne, weil man den Abstand bewahren muss, aber ich bleibe eben nicht in dieser kritischen Phase, wo ich alles hinterfrage, was wie scheiße Menschen sein können und wie also so dieser, ich weiß, für mich hat es einmal so einen Zeitpunkt gegeben, wo ich auch den Glauben an Familie zum Beispiel verloren hatte. Ja, wo das für mich dekonstruiert war. Das hatte nichts mit Theologie zu tun. Das hatte einfach mit den Menschen in meiner Umgebung zu tun, wo ich gesagt habe, an Ehe und Familie, da glaube ich nicht mehr dran. So, und eine zweite Naivität ist dann, dass man hingeht, okay, im Bewusstsein dessen, was alles schiefgehen kann, welche Verletzungen auftreten können, was alles an Schmerz damit verbunden sein kann. Und doch gehe ich bewusst und willentlich in eine neue Beziehung und lasse mich wieder auf Menschen ein. Das wäre ein Beispiel dafür.
Ja. Genau. Und das, das finde ich, muss man halt eben auch im spirituellen Bereich genauso sehen. Und,
man muss nicht unbedingt zurück da gehen. Na, ja, verstehe ich schon das, ne? Was du meinst, ja.
Und ich denke halt eben, dass es super wichtig ist, da auch wirklich sehr sorgfältig das eine von dem anderen zu trennen, weil sonst läuft man halt eben nicht eine Spirale entlang, sondern halt eben im Kreis.
Ja, ja.
So, und das,
dann ist man in diesem Kreis, der missbräuchlich ist,
absolut.
Der
immer da wieder
gefangen,
der gleiche,
ne? Immer
Schmerz,
wieder die gleiche,
immer wieder die gleiche Erfahrung.
Ja, vor allen Dingen, ne? Wenn man weggeht, wird man halt auch immer wieder scheitern, ne? Also wenn man das einmal gemacht hat, wird man ja immer wieder da in diesen Kreis laufen, ne?
Und das meine ich eben auch mit Reife. Ja. Also das lässt sich, glaube ich, an diesem Beziehungsaspekt super deutlich machen. Weil es hat immer auch was mit mir selbst zu tun. Ja, es ist eben nicht nur Familie ist schwierig und ich brauche eine bessere Familie. Das kann Teil davon sein, aber ich bin eben Teil des Systems. Und wenn ich mich nicht verändere, dann bin ich vielleicht auch das ausschlaggebende auf der Waage, was ein Beziehungsgeflecht dysfunktional macht. So, und deswegen, vielleicht muss ich mich auch selber verändern, um in einer Partnerschaft oder wie auch immer, um das zum Gelingen zu bringen. Und deswegen, Reife ist extrem wichtig, weil ansonsten gibt es kein Fortschritt, gibt es kein Weiterkommen, sondern es gibt dann einfach nur ein sich Wiederholen von Mustern, aus denen man nicht ausbrechen kann.
Genau, und deswegen denke ich, muss man einfach, wenn man sagt, okay, wie soll ich das ausdrücken? Ich glaube, es ist total schwierig, sich bewusst in diese zweite Naivität reinzugeben, weil man ich glaube, man muss da einfach vorsichtig mit sein, weil manchmal sagt, okay, ich möchte weiterkommen und ich will reifer sein und ich will irgendwie damit besser umgehen können, und dann kann man ganz leicht in die Falle irgendwie tappen. Deswegen bin ich sehr unsicher, was können wir da für Vorschläge geben, was da einfach ein guter Prozess ist, sich an andere Dinge nochmal anzunähern oder Dinge nochmal auszuprobieren oder für sich neu zu entdecken. Weil darum geht es ja irgendwie. Aber ich finde, das ist halt eben auch wirklich ein sensibler Bereich. Und deswegen wäre es vielleicht cool, wenn wir da ein paar gute Tipps hätten, einfach wie man damit umgeht.
Es ist schon, wir haben jetzt durch diesen Austausch hier ein bisschen das Thema ein bisschen sehr oft, sehr groß gemacht. Ne? Also sehr auf alle möglichen Bereiche. Und deswegen jeder Ratschlag, den wir geben, wird schon ein bisschen sehr, sehr oberflächlich sein. Aber eine der ersten Dinge, die für mich auch sehr extrem universal ist in diesem Prozess, ist authentisch bleiben und treu bleiben zu da, wo man ist. Wenn man in einer Situation ist, wo man halt in keine Familie glaubt oder dass man sich isolieren muss, dass man einfach ehrlich ist, auch in spirituellem Sinn, dass man jetzt auch diesen Zugang zu Gott, Vertrauen auch nicht hat, dass man sich nicht einreden lässt, du musst aber doch. Also durch irgendeinen Zwang sich wieder in eine Position auch bringen, wo man da nicht ist. Also das heißt, für mich ist der eine Aspekt. Einfach treu sein zu da, wo man ist.
Genau, also im Endeffekt dieses tu, was dir gut tut, und hör auf deinen Instinkt und wirklich auf deinen ganzen Körper und darauf, wie es dir wirklich geht. Richtig?
Ja, das wäre deine nächste Phase. Ne? Also erstmal da und dann den Instinkt. Und das ist für mich dann abhängig davon, was für eine Tiefe und was für eine existenzielle Frage ist das, ne? Weil da für mich ist es so, es gibt die Dinge, die ich jetzt mit mir selber ausmache, einfach ich und ein Spaziergang, ein Buch, ein Film, und das ist einfach der Prozess, in dem ich selber in meine eigene Meditation und Analyse auch gehe, um dann daraus zu sehen, was ist der nächste Schritt. So, für andere ist es tatsächlich ein Psychotherapeut oder jemand, der ein ganz gezielter Blick, frischen Blick und andere Perspektive und eine extrem wichtig, dass man da auch sich darauf einlässt. Und beruflich für mich ist es manchmal auch ein Coach. Ich hole mir jemanden, der einfach mal eine externe Perspektive auf die Dinge hat. Also je nachdem, was für eine Tiefe das ist, von einem Freund, von einem Freund, der mit dir ein Bier trinkt, bis hin zu einer Psychoanalyse, bis hin zu einem Psychiater und einer Coach-Psychiater oder jemand, der beruflich das macht, alles ist dran. Ja. So, dass man in den Prozess kommt, und das ist für mich das, was ich hoffe, wenn jemand da in so einen Prozess auch geht, dass man daraus, mindestens im Laufe dieses Prozesses, ein Weiterkommen, nicht in den Kreis stecken bleiben, ne, sondern ein Weiterkommen findet.
Ja.
Das ist für mich da die allgemeine Perspektive.
Also eine Frage, die ich mich halt oder die ich mir gerade stelle, ist halt die, inwieweit würde so eine zweite Naivität jetzt für mich zum Beispiel bedeuten, dass sich meine Theologie dahingehend weiterentwickelt, dass sie halt wieder zusammenpasst mit meinem Leben. Also wie entwickle ich mir zum Beispiel jetzt, also das ist gerade so eine, ja, etwas, was mir vielleicht für mich dann auch so eine Phase sein könnte, zu sagen, ja gut, ich bin jetzt irgendwie gescheitert mit meinen Gottesvorstellungen irgendwie an meinem Leben oder im Leben oder genau, weil meine Welt auch zu groß geworden ist einfach.
Also,
und wäre das jetzt quasi so ein Weg zu sagen, ja gut, ich suche mir dann halt irgendwie jetzt andere Erklärungen, die mir helfen, da wieder eine Integration zu finden?
Ich glaube, du hast genau den Punkt da, die für mich auch ein Schlüsselerlebnis auch war. Meine Theologie und mein Herz. Jedes Mal, wenn ich das Gefühl habe, meine Theologie und mein Herz passen nicht zusammen, dann weiß ich muss dranbleiben, ich muss Fragen stellen, ich muss forschen, weil das verursacht bei mir eine gewisse Splittung innerlich. Ja, das heißt, auch einer sagt mir das, der andere sagt mir das, Und das war für mich auch mit der Frage der Homosexualität genauso ein Prozess. Also ich habe da, meine Theologie hat mir davon gesagt, dass das nicht in Ordnung war, überhaupt, das ist die Theologie, die ich hatte, muss ich zugeben, das ist so. Und mein Herz sagt mir aber was ganz anderes in dem Prozess, wo ich das Gefühl hatte, nee, das kann nicht passen, das passt, ich verstehe das nicht. Und da hat es dann diese Splittung. In diesem Fall war in meinem Fall nicht existenziell, ne? Es ging nicht um meine persönliche sexuelle Orientierung in dem Fall, aber es war trotzdem eine existenzielle Frage, weil es da hat meine ganze Arbeit auch als Pastor, als Leiter, als Mosaik-Navigator wesentliche entscheidende Konflikte verursacht, weil ich konnte nicht mehr das predigen, was mein Herz nicht dahinter stand. Deswegen habe ich jahrelang nicht über das Thema Mosaik gepredigt. Absolut nicht. Nicht, weil ich einfach die Überzeugung nicht mehr hatte, dass diese alte Sicht, dass Homosexualität das Sünde ist und dass homosexuelle Beziehungen falsch sind und all das, dass ich das nicht predigen könnte. Und da musste ich erstmal akzeptieren und dann in diesen Prozess reingehen, wo im Endeffekt in meinem Fall meine Theologie hat sich da verändert, sodass ich heute ganz anderes in den Thema auch herangehen kann und mit Frieden auch darüber predigen kann und auch ein Pärchen auch trauen kann, ohne diesen inneren Konflikt zu haben. Aber wenn es um jetzt nochmal dem Beispiel von heute, Gott vertrauen, eine ganz sehr persönliche Geschichte, wie gehe ich persönlich mit Gott um und mit dieser, und wenn meine Theologie sagt, nein, Gott kann nicht vertraut werden oder es gibt keinen Gott oder es gibt keinen Gott, der in diese Wirklichkeit eingreift oder wie auch immer da die konstruktive Phase ist, die man da ist, und dann, wo du am Ende da stehst, allein in der Kälte des Verlassenseins, ohne Gott, verstehst du, was meine, da, die du vertrauen kannst. Das ist für mich eine Frage, die es wert ist, geforscht zu werden, gefragt zu werden, außer du sagst, ich bin glücklich damit, so, ich brauche nichts, ich bin zufrieden mit dieser Situation, dann bist du auf jeden Fall nicht in einer Phase, wo du diese Frage stellst. Na, also dann musst du auch ehrlich und authentisch mit der Phase, in der du bist.
Ja, vielleicht muss man einfach auch fairerweise, also was heißt fairerweise, vielleicht muss man auch sagen, dass innerhalb dieses Prozesses es gar nicht immer darum geht, so super viel zu machen oder so super viel zu forschen oder so super viel aktiv zu sein. Manchmal ist es vielleicht auch genau das Gegenteil total wichtig. Nämlich ja, halt eben mal nichts machen. Ne? Ja, nämlich ja. Einfach mal...
je nachdem, wie man drauf ist. Ne? Wie man
genau,
ist.
Manchmal auch einfach mal erleben und spüren und ausprobieren und einfach mal sich keinen Druck machen. Ja, und ich glaube, was wir halt eben in diesem Prozess einfach nicht vergessen sollen, das ist einfach auch ein Prozess, in den Gott involviert ist.
Oh, ja.
Ne? Das ist einfach auch ein Prozess, wo Gott auch eine gewisse Verantwortung hat und wo, finde ich, er auch derjenige ist, der einfach auch die Aufgabe hat, in dem Prozess halt eben aktiv zu sein. Und das ist halt eben eine Erwartung, die ich irgendwie an Gott auch habe und wie auch immer das sein mag und was für Kämpfe das auch miteinander bedeutet. Aber das ist einfach mal ihr Job.
Ja.
Ich gehe aber noch einen Schritt weiter, weil die eine Seite ist die Seelsorge. Und da glaube ich, ist... das ist nicht so ganz mein Ding, muss ich sagen. Ist nicht so mein Zugang. Ich bin, glaube ich, nicht so der Seelsorgetyp. Für mich ist die Sicht auf solche Geschichten mehr auch eine vom Konstrukt her, vom Glaubenskonstrukt. Weil wenn Menschen in Krisen kommen, dann greifen sie auf etwas zurück, was sie eben nicht in der Krise gelernt haben, sondern was ihnen vorher beigebracht worden ist.
Ja. Nee, das ist falsch.
Jetzt.
Das aber erklärbar.
Mach weiter. Aber sag mal weiter, dann sag
also
ich später
ehrlich,
was.
Also ganz ehrlich, wenn Leute über Jahre lang mitbekommen haben, Gott hat einen Plan für dein Leben und Römer 8, 28, alle Dinge dienen denen, die Gott lieben, zum Besten. Ja. Natürlich greift man in Leitsituationen als gläubiger Christ darauf zurück und sagt, okay, Gott hat hier gerade was gemacht, ich verstehe es nicht, aber... Schon allein, dass man sagt, ich verstehe es nicht, impliziert ja, es gibt etwas zu verstehen, es gibt einen Sinn hinter dem Leid. Wenn ich sage, dass ich Gott vertrauen möchte in bestimmten Situationen, dann meint es im Grunde, dass Gott die Sache, die Situation kontrolliert, dass Gott im Hintergrund, ohne dass ich es verstehen, wahrnehmen kann, wie auch immer, am Wirken ist, Dinge in Bewegung setzt und was weiß ich. So würde ich das würde ich jetzt mal sagen, dass das ein mögliches Konstrukt ist, was, glaube ich, sehr weit verbreitet ist.
Aber mit dem man eigentlich unweigerlich irgendwann scheitert, ne?
Genau.
Weil man sich die ganze Zeit damit nur abkämpft. Punkt. Und das ist ja genau eigentlich der Punkt, den ich meine.
Genau.
Und also man macht es erstmal in den ersten Krisen, man macht es in der zweiten Krise und irgendwann funktioniert es halt nicht mehr.
Genau.
Und ja, jetzt dann also ist halt die Frage, was tut man, ne? Schmeißt man dann, also ich denke, die meisten schmeißen dann wirklich komplett hin. Also die meisten Freunde, also wenn ich überlege, mit wem ich so aufgewachsen bin als Christ, also die Hälfte von meinen Freunden damals wollen vom christlichen Glauben eigentlich nichts mehr.
Ja, und ich glaube, dass das, deswegen, also den seelsorgerlichen Aspekt in Ehren, ich finde es aber spannend, dass wir genau darüber einmal hier reden, weil das ist für mich auch ein ganz großes Anliegen in diesem Podcast, dass man über das Konstrukt redet, weil ich davon, also ich gehe die Wette ein, dass wenn man an dem Konstrukt arbeitet, dass man ein alternatives Konstrukt legt, dass dann Menschen auch diesen Schritt in eine, dann kann man darüber reden, was ist dann die zweite Naivität, aber ich glaube, dass dass Menschen dadurch auch einen Schritt einfacher gehen können. Ich glaube zum Beispiel, dass also wenn es um Vertrauen geht.
Was ich nicht verstanden habe, ist, was sonst kann ich nicht beitragen für das Gespräch. Ich habe es nicht verstanden, wie du dann unterscheidest zwischen Konstrukt und Seelsorge. Das verstehe ich nicht.
Für mich ist, wenn jemand heulend vor mir sitzt und sagt, mein Opa ist gestorben oder was weiß ich, dann fange ich nicht an, darüber zu reden, über das Konstrukt, hat Gott einen Plan für dein Leben oder also ist Gott allmächtig oder sowas. In dieser Situation muss man anders mit Menschen umgehen, man muss sie anders auffangen. Und das ist für mich das Problem, dass also dieses, also ich glaube einmal, dass das Medium Podcast da schwierig ist. Man kann über Seelsorge reden, aber Podcast ist kein Seelsorgeinstrument. Und ich glaube auch, dass für mich Seelsorge, das ist, ich bin da in solchen Situationen bin ich eher derjenige, der da ist und zuhört, aber gute Worte in diesen Situationen finde ich schwierig. Also ich kann mit Leuten da sein, ich kann mit Leuten beten, ich kann mit Leuten schweigen, aber so diesen, das Auffangen, das ist nicht so, bin ich vielleicht nicht geübt drin, das ist so ein bisschen so mein Punkt.
Wie sind wir jetzt zur Seelsorge gekommen?
Ich hatte das ein kurzes Blackout. Aber die Kurve habe ich nicht mitgekriegt, deswegen versuche ich noch.
Also nochmal, mein Punkt ist der, dass ich gerne hier einmal darüber reden würde, eben nicht über, wenn jetzt jemand in so einer Situation ist, was man dann also seelsorgerlich mit jemandem dann machen kann, sondern dass man mal einmal darüber redet, was ist denn eine gute Botschaft für Menschen, die sie im Idealfall 5 Jahre vorher mal mitbekommen haben. Und wenn sie in der Situation sind, dann eben nicht auf etwas zurückgreifen müssen, woran sie im Leben scheitern. Das ist mein Aspekt.
Also du willst jetzt Krisenskills klar machen.
Nein, ich würde sagen, dass es wichtig wäre, dass christliche Verkündigung zum Beispiel diese Idee vom souveränen Gott, von dem, okay, der allmächtig alle
dann bist du in einem Aspekt, Jason, ein Aspekt die Dekonstruktion. Das ist diese eine, du willst jetzt über die Allmacht Gottes reden und die Dekonstruktion von diesen Gedanken und was bleibt dann übrig? Ist das, was du...
Für mich wäre eben die Frage, weil ich glaube, die Dekonstruktion, haben wir ja gerade drüber geredet, das kommt am Leben. Die Menschen scheitern mit diesem Konstrukt im Leben. Und die Frage ist, gibt es etwas, was man alternativ da setzen kann? Ich glaube, das gibt es.
Ja, aber ich glaube, dann kann man es jetzt nur in dem speziellen Fall auch machen. Ja, also das wollte ich gerade sagen. Also ich würde gerne kurz dazu sagen, also dass ich das für mich zum Beispiel in meiner Situation so war, dass mir zum Beispiel neue Konstrukte da durchaus auch seelsorgerisch geholfen haben. Also ja, die Auseinandersetzung mit der Prozesstheologie hat mir zum Beispiel total geholfen, in auch schweren Lebenssituationen dann halt irgendwie Gott anders zu denken und das nicht loslassen zu müssen. Ne? Also dann eben nicht diesen totale Verlassenheitsgefühl, so alles, woran ich geglaubt habe, funktioniert irgendwie nicht, sondern eben aber, irgendwie den Weg auch weitergehen zu können, aber anders. Ne?
Genau. Also der Punkt ist, warum ich vorhin meinte, so, nee, das lernt man nicht vorher, ist, dass man gewisse Skills, gerade Überlebenssachen, halt eben erst in der Krise lernt. So, ne? Weil du brauchst sie vorher nicht. Deswegen kannst du sie auch ganz schlecht vorher lernen, weil die Notwendigkeit da irgendwie nicht da ist. So. Deswegen glaube ich, ist es halt eben eher sinnvoll, vielleicht, also ich meine, worüber man reden kann, ist halt eben, man kann sich jetzt gewisse Themen angucken und sich überlegen, wie kann man darüber reden. Aber ich halte das für sehr schwierig. Also ich weiß nicht, wo du hin willst, aber ich halte das für sehr schwierig jetzt.
Also für mich ist also ich fände das gut, wenn man das schon auch mal an einem Beispiel dann deutlich macht.
Ja, ich verstehe. Ein Beispiel, der Aspekt der Gottvertrauen und Allmacht Gottes, ist das, was du jetzt machen willst.
Ja, ich habe jetzt vor ein paar Wochen jemanden kennengelernt. Ein Typ hat einen schweren Unfall, dadurch Gesicht entstellt und hat jetzt immer noch chronische Schmerzen und so weiter. Und ist damals, als das in seiner Jugend passiert ist, dann durch die verschiedenen Gemeinden gereicht worden und sollte dann erzählen, ja, hier, Wunder Gottes, ist schwer verletzt gewesen, Gott hat ihn geheilt oder irgendwie sowas. Und jetzt, Jahre später, hält dieses Konstrukt eben nicht mehr. Warum? Ja. Weil dann wird das Ganze nochmal neu reflektiert. Da wird eben gesagt, ja, ich bin da durch die Gemeinden gereist, aber die Leute haben mich im Grunde nur bemitleidet. Ich hatte keine Freunde, sondern ich hatte nur Menschen, die mir geholfen haben, weil ich einfach total scheiße aussah, so entstellt und so weiter. Und dieses davon reden, dass Gott mich geheilt hat, das war auch sozusagen der einzige Strohhalm, wo man dann Anerkennung drüber gefunden hat und so weiter. So, und so jemand ist heute im Prinzip näher an Atheismus als die meisten Progressiven, die ich jemals so gelesen oder sonst was habe. Und das ist für mich, also das ist ein konkretes Beispiel. Man könnte natürlich auch andere Beispiele rausnehmen. Ja. Aber ja, da gut, dann aber zu sagen, eine Theologie, die eben davon ausgeht, dass Gott, wie du das gerade auch schon sagtest, in einer Situation alles macht, was Gott machen kann, aber Gottes Macht eben Grenzen hat. Und dann hinzugehen und zu sagen, die zweite Naivität ist eben nicht, ah, okay, Gott ist nicht allmächtig, also hat das alles keinen Sinn. Und beten hat keinen Sinn mehr und an alle Sachen kann man nicht mehr glauben, sondern dann gehe ich doch gerade hin in der zweiten Naivität, so hoffe ich jedenfalls, dass man sagt, okay, in jeder Situation möchte ich mich mit Gott verbünden, verbrüdern und möchte in jeder Situation daran glauben, dass es Hoffnung gibt, dass es neue Möglichkeiten gibt, da wo ich jetzt keine Möglichkeiten sehe. Und ich möchte mit Gott kooperieren, dass solche Möglichkeiten sichtbar werden und realisiert werden können.
Aber sowas kannst du nicht präventiv machen. Und sowas kannst du halt eben, also dann würdest du ja genau die zweite Phase einfach überspringen. Das kannst du knicken. Also das Ding ist halt eben, dass du ja immer wieder dann auch zurückgeworfen wirst. Ne? Das kannst du jetzt halt eben für dich vielleicht glauben und annehmen und klar machen. Und wenn du dann in der Situation bist, musst du das aber ganz von vorne wieder neu durchexerzieren.
Na, ich glaube, es verhindert nicht die Trauerphase oder Verlustschmerz oder auch das Aushalten von Phasen der Ohnmacht, das nicht. Aber
was verhindert es denn? Bitte? Also ganz ehrlich, ne? Ich glaube ja von mir aus diese Allmachtsgeschichte da, ne? Gottes Liebe und blablablub. Und wenn was Schlimmes passiert, dann kann ich genauso pissig auf Gott sagen und sagen, Alter, was bist du eigentlich für ein Weichei? Und warum in aller Welt ist das die Welt so, wie sie ist? Warum bist du so, wie du bist? Du kannst genau die gleichen Wutempfindungen und genau die gleichen Prozesse durchmachen. Wenn du in schwierigen Situationen bist, da kannst du nicht präventiv dran arbeiten. Dann musst du auch nochmal in die Gottesbeziehung rein. Also ich meine, Respekt vor allen Leuten, die das schaffen. Ich weiß jetzt schon, ich könnte das nicht. Für mich würde halt eben, egal wie reflektiert ich bin, egal wie sehr ich halt eben irgendwie mit Gott cool bin, vielleicht bin ich auch so vom Typ so, aber ich finde das auch völlig okay, müsste ich auch wieder in die Auseinandersetzung mit Gott gehen.
Und ich glaube, das ist richtig. Ich will einen Punkt noch sagen. Ja. eine super Ressource dafür wäre, wenn man Michael Harden und Second Naivete googelt. Michael Harden hat nämlich einen extrem guten Ansatz gebracht. Und zwar hat er Folgendes. Er hat die verschiedenen Trauerphasen. Also man sagt so in der Psychologie, ich glaube, es gibt 5 oder 6 Trauerphasen. Ne? Das fängt, glaube ich, an mit Denial. Was ist das? Das ist Verleugnen. Ne? Dann Wut. So, und so diese verschiedenen Phasen. Und er bringt das in Zusammenhang mit der zweiten Naivität. So, deswegen, natürlich muss man diesen Weg auch durchgehen. Ja, also diese Trauerphasen sozusagen, das muss man durchleben. Das ist, glaube ich, aber auch diese kritische Phase. Für mich wäre diese andere theologische Ansatz vielleicht, also müsste man drüber nachdenken, aber vielleicht ist da das Problem, dass man da sagt, entweder du gehst wieder in die erste Naivität zurück, ja, so nach dem Motto, wenn ich das jetzt nochmal mit meinem Sohn vergleiche, ne, du musst einfach glauben, dass der allmächtige Vater alles im Griff hat, ja, dass er, der hat alles im Griff, das ist die erste Naivität, so. Die zweite Möglichkeit, die ich, glaube ich, theologisch schwierig fände, wäre eben, dass man sozusagen die kritische Phase verneint. Dass man eben nicht in diesen Kampf reingeht, sondern dass man eben sagt, Gott hat da einen Plan, Gott hat da schon seinen Sinn, du musst es nur vertrauen. Ja? Du darfst eben nicht die kritischen Anfragen stellen, ja? die wichtig sind. Du darfst nicht in diese Phase reinkommen. Du musst, das ist ja auch das, was sozusagen die Freunde Hiobs Hiob vorgeworfen haben. Ne? Du darfst den Allmächtigen, darfst du nicht hinterfragen. Ja? Doch, darfst du. Du darfst, das ist eine Phase. Ne? Also Verleugnung, Wut und so weiter, das darfst du alles durchgehen. So, das wäre für mich ein gangbarer Weg.
Ja,
das
aber...
Das sind die Phasen, weil das würde mich interessieren. Du hast das ziemlich schnell... Das fängt mit Sicherheit.
Lass mal eben,
und dann wahrscheinlich...
Die Trauerphasen.
Die Trauerphasen sind, erstens ist Denial, also Verleugnung, Wut, so Bargaining, ich weiß nicht, was das auf
Deutsch ist. Bargaining ist Verhandeln.
Verhandeln.
Ja, also sag nochmal.
Also Denial, Anger, Bargaining, Depression und Acceptance.
Ja, da musst du wie in Deutsch machen.
Ja, das Enge ist
Verleugnung.
Das findest
Wut.
Du überall. Das ist jetzt auch nicht so besonders theologisch, sondern ja. Das ist tatsächlich wie.
Ja, aber das,
wie
damit den, sehr den viel Artikel finde ich schon gut. Den kann man.
Ja,
kann
mag
man
ja sein. Also, ich kenne das halt, ist ja auch egal. Die Phasen kenne ich ja auch von der Arbeit und so. Was ich einfach trotzdem nochmal meine, ist, vielleicht habe ich dich auch falsch verstanden, aber ich glaube halt eben, dass man gewisse Dinge nicht präventiv machen kann. Du kannst nicht.
Vor allem, es will ja auch keiner hören.
Ja, du kannst die zweite Phase auch nicht überspringen.
Ja, genau, aber so, das klang irgendwie bei dir so, als müsste man jetzt mal eben irgendwie was dekonstruieren, damit man irgendwie auf seinem Berg sitzen bleiben kann. Das kannst du aus der Ferne irgendwie nicht.
Du brauchst
ja
auch diesen Dekonstruktionsschritt überhaupt erstmal und den kannst du ja nicht
jetzt glaube halt eben, dass,
erzeugen.
Genau, und dass halt eben Krisen jedes Mal halt eben wieder eine Bewegung auslösen in irgendeine Richtung. Ja. So, ne? Und dann ist es vielleicht ganz gut, wenn man schon gelernt hat, halt eben damit umzugehen, dass es diese Entwicklung irgendwie da ist und deswegen vielleicht auch ein bisschen entspannter ist. Also ich zum Beispiel bin relativ entspannt. Ich rede mittlerweile, wenn ich irgendwie gewisse Ansichten, die ich gerade habe, irgendwie so jemandem erzähle, dann sage ich auch immer so, das ist da, wo ich gerade bin. Weiß nicht, ob das so bleibt. Also im Sinne von, dass ich halt eben auch nicht mehr dieses Festgenagelte habe und halt eben da im Fluss irgendwie bin. Und deswegen für mich dieser Prozess, den ich als sehr kontinuierlich sehe, irgendwie immer wieder, den ich irgendwie gewohnt bin und deswegen da auch entspannt bin, in diesem Prozess drin zu sein. Und ich glaube halt eben, dass man daran halt eben dann einfach auch nochmal genau erkennen kann, was sind denn die Dinge, wohin ich auch immer wieder zurückkehre. Und manchmal ist es auch so, dass ich in diesem Prozess bin und mir vielleicht auch wünsche, wieder zurück zu meinem Berg und zu meinem Fluss zu kommen. Aber ich weiß, ich bin doch überhaupt gar nicht so weit. Ich kann das irgendwie gar nicht an dem Punkt, wo ich gerade in meinem Leben bin. Und dann ist es auch einfach gut zu wissen, dass man das auch jetzt gerade nicht sofort muss und dass man diese anderen Phasen halt eben absolut auch ihren Wert haben.
Also wo ich total gern dich allerdings unterstützen würde, wäre, dass ich auch finde, dass es zu wenig Angebote gibt, einfach an neuen Konstruktionen. Also es ist halt so, es verkauft sich nicht der Scheiß, so, ne, so dieses erfolgreich sind ja meistens diese einfachen Antworten und Gardens of Control, das wollen die Leute halt auch hören. Das passt eben auch super zusammen, einfach mit unseren Lebensvorstellungen heute. Also machbare Biografie und allem. Aber das ist zum Beispiel auch, ich musste mich richtig auf die Suche begeben, wo kriege ich jetzt Input, dass ich jetzt irgendwie noch mit meinem Glauben in der oder der Lebenssituation klarkomme. Das finde ich halt auch. Also eigentlich bräuchte es da mehr irgendwie auch Gespräch drüber und mehr Angebot. Gut, in den Landeskirchen ja. findet man es schon, ne? Wenn man da in die Seelsorge geht, kriegt man da schon gute Angebote, glaube ich.
Aber jetzt, da du in diese Richtung schon geht, dann frage ich mich, weil du bist jetzt in einem Prozess auch, dass du uns gefunden hast hier als Mosaik und du bist jetzt dabei, dich jetzt hier zu verankern bei uns in der Community. Mhm. Ja. Was war das, was dich trotzdem deiner Phase, in der du warst, auch da ein Anker oder eine Hoffnung oder ein Anziehungspunkt für dich auch war?
Achso, ich hatte ja auch schon viel so eine Phasen. Ne? Das ist halt jetzt auch, kriegt man, deswegen ist so auch meine Erfahrung, dass sowas immer mal wieder kommt. Mhm. Genau, und also für mich war, ich glaube, ich bin vor 10 Jahren nach Köln gezogen, mein Vater war der Pastor von einer großen Gemeinde. Und für mich war es eigentlich eher so, ich versuche nochmal zum Berg nach Hause zurückzukommen, mir das nochmal anzugucken, ne, ob ich das nicht unterstützen will. Und es hat halt irgendwie vorne und hinten nicht funktioniert. Und seitdem war ich dann eben mal so auf dem Weg, ne, wo geht es denn für mich weiter, hatte dann eine Gemeinde in Köln und auch so eine Hauskreisarbeit hatten wir. Und genau, und irgendwie so bin ich dann halt in diese ganzen progressiven Sachen reingestoßen und über einen Podcast gestolpert. Und
ja.
Genau, aber da habe ich dann eben auch für mich jetzt tolle Sachen gefunden, ne, die mir es weiter irgendwie ermöglichen, irgendwie auch zu glauben und das weiterzuentwickeln.
Weil der Grund, warum ich frage, ist auch, weil ich glaube, du hast jetzt genau, und der Grund, warum der Konflikt hier ein Stückchen weise, wie gehen wir mit dem Thema um, ist auch ein Teil der Realität von Mosaik. Ja, weil wir jetzt unterschiedliche Erlebnisse, dekonstruktive Erlebnisse haben, unterschiedliche Phasen, wo die einzelnen Menschen auch sind. Die Bereitschaft für bestimmte Gespräche ist auch sehr unterschiedlich. Und deswegen gibt es nicht die eine Formel oder den einen Konstrukt, der dann praktisch alle zufriedenstellt. Ne?
Ja,
was wir versuchen, ist einen Rahmen zu schaffen, in dem Remix entstehen kann, in dem ein Gespräch entstehen kann, in dem Fragen gestellt werden können und nach Lösungen gesucht werden können und hinterfragt werden, dass man jetzt da in diese Rahmen auch also eine gesunde Umgebung für diesen Prozess, das ist das, was wir versuchen. Der ist aber eine große Herausforderung, weil es genau diese Vielfalt auch da war. Ne? Also von daher nochmal den Talk, den ich heute gehalten habe, wo ich nochmal diese Vertrauensthemen auch da angesprochen haben, habe ich nicht gemacht, weil es leicht war für manche Leute. Habe ich das gemacht im Bewusstsein, dass es für manche Menschen eine Riesenherausforderung auch war. Ne? Und trotzdem einen Weg zu finden, dass du dich nicht scheiße fühlst, wenn du nicht da bist. Verstehst du, was ich meine? Das ist so immer wieder schwierig. Und trotzdem gerecht zu sein für die, die jetzt genau da sind, genau das neu entdeckt hat und genau das jetzt neu erleben möchte und vielleicht auch als Impulse für einen oder anderen, der vielleicht genau diesen Schritt braucht als Nächste.
Also das, ich habe es halt als eine total positive Herausforderung gesehen. Also
okay, das nochmal
gespiegelt.
Ja, ja,
also, vielleicht kann ich nochmal, weil wir wahrscheinlich jetzt auch Richtung Ende gehen, nochmal sagen, warum ich auch dieses Gespräch schon auch ziemlich wichtig finde. Ich glaube, viele Leute haben Angst, ihren Berg zu verlassen, weil sie Angst haben, nie wieder dahin zurückzukehren und der Berg einfach auch Sicherheit gibt. Und dieses Gespräch ist, glaube ich, total hilfreich, um zu sehen, um einfach auch den Mut zu haben, Dinge loszulassen. Weil dieses Loslassen bedeutet nicht wegschmeißen. Dieses Loslassen bedeutet auch nicht, für immer wegzugehen, sondern es bedeutet, verändert zurückzukommen und Dinge neu zu entdecken und das, was sie an Wertvolles geben, auch wieder neu zu bekommen. Und deswegen nochmal den Mut einfach auch für alle ZuhörerInnen, einfach loszugehen und sich auch zu trauen, Dinge zu hinterfragen, Dinge loszulassen, in einen Prozess reinzugehen, der mit Sicherheit nicht leicht ist, aber man kann zurückkehren, man kann den Berg wieder entdecken, man kann wieder in seinem Fluss schwimmen und es wird ein neueres und besseres und gesünderes Erlebnis sein, gerade weil man sich verändert hat.
Ja, sehr schön, Safira. Ich möchte gerne da auch das unterstützen, also auch für deine Aussage da, dass auch wenn wir zurück vielleicht in dieses seelsorgerliche Aspekt gehen und nicht so sehr in der theologisch-konstruktive, aber es ist ein extrem wichtiger Punkt, was du gesagt hast. Gott ist daran interessiert, und ich sage jetzt nochmal, sie ist daran interessiert, dass wir eine gesunde Beziehung mit ihr haben. Und gesunde Beziehungen, die sind nicht angstgetrieben. Gesunde Beziehungen sind von Offenheit und Ehrlichkeit getrieben. Und deswegen das Letzte, was Gott möchte, ist letztendlich, dass wir uns zurück in irgendeinen Zwang hineingehen, sondern tatsächlich in Freiheit und genau diese offene Gespräch suchen, diese offene Suche. Ich verstehe dich nicht mehr, ich weiß nicht, warum der Scheiß so ist, wie es jetzt ist. Wer bist du denn überhaupt? Und all diese Fragen sind Fragen, die Gott absolut nicht überfordert. Und was ich einfach wunderschön finde, das ist das, was mich auch sehr inspiriert, ist, wenn wir das Gespräch nicht abbrechen. Und nicht aufgeben. Und das ist dafür kämpfe ich, dass Mosaik als Tür offen bleibt und dass dieser Kanal hier auch offen bleibt, ist, weil ich das extrem wichtig finde, weil der einzige Punkt, der für mich auch Raum für diese komplette Hoffnungslosigkeit ist, wenn ein Gesprächsabbruch stattfindet. Dann denke ich, einer oder andere ist vielleicht notwendig, das will ich jetzt nicht behaupten, aber ich finde extrem wichtig, dass eine offene Tür da ist, dass dieses Gespräch fortgesetzt werden kann. Weil, ja, und das ist der Auftrag, das ist unser Auftrag in dem Remix, in unser Auftrag auch bei Mosaik, ist dieser Raum zu haben. Und am Endeffekt, meine Hoffnung ist, dass alle theologische Diskussionen, die wir hier haben, alle mögliche progressive Systemtheologie oder andere Ansätze, die wir hier finden, eine Hilfe darstellt, dass das Gespräch weitergeht. Und das ist der Grund, warum ich dieses Gespräch so extrem wichtig finde. Also genauso wie du sagst, das ist das, was dir noch einen Funken Hoffnung gegeben hat, vielleicht bin ich doch dabei. Ne? Ja.
Man möchte es natürlich auch gerne. Keiner will seine Berge aus der Kindheit aufgeben. Ja. Ne? Man würde sie natürlich lieber neu entdecken und neu denken können und irgendwie damit weitergehen.
Ja. Sehr, sehr schöne Schlussworte. Jason?
Schlusswort.
Gratulation an alle, die durchgehalten haben. Ich finde, die Schlussworte waren nochmal sehr schön. Dann sind wir jetzt am Ende.
Und darf ich mal eine ganz kleine Werbung machen? Also wir haben jetzt gestern entschieden, dass wir ab Mai nach dem Hossertalk Event, die jetzt bei Mosaik stattfinden wird, also das könnt ihr auch gleich auch nochmal betonen, dass dieses Thema hier, neue Naivität oder zweite Naivität, dass das das Thema sein wird, womit wir jetzt im Mosaik uns beschäftigen werden in den kommenden 2 Monaten. Also, ob wir dann 2 Monate durchhalten, aber das ist so das, was wir versuchen werden, miteinander zu erarbeiten, sonntags. Also, wenn ihr Lust auf so ein Gespräch live habt, dann kommt mal vorbei, das ist 16 Uhr, treffen wir uns da in der Harkortstraße 15 hier in Düsseldorf.
Cool. Dann gehabt euch wohl. Eine tolle Woche. Auf bald. Tschüss.